irgendwie ist das blöd im Leben, dass das findet alles immer falsch rum statt, finde ich. Wenn man älter ist, dann denkt man, ah, wenn ich nochmal zur Schule gehen könnte und Fremdsprachen, ne? Ja. So viele Interessen mittlerweile, wo du sagst, heute musst du dafür Geld bezahlen, heute musst du irgendwie da hingehen und dir das alles selber ranholen und früher hättest du das einfacher haben können, ne? Aber da hat man natürlich dann den Kopf woanders.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Klempner, der heute Tätowierer ist. Queraussteiger Christian Hensen.
So, willkommen zu Queraussteiger. Heute ist hier Christian Hensen. Das ist ganz toll, weil der hat ursprünglich mal Gaswasserinstallateur oder wie man auch sagt, Klempner gelernt und ist heute Tätowierer. Und ich wollte vor allem mal fragen, also wie das war, also wie man das wechselt, warum man jeweils mit den Sachen anfängt und wie das so war. Und jetzt, genau, und ich würde einfach mal ganz vorne anfangen, ganz klassisch. Warum hast du eigentlich mal Gaswasserinstallateur gelernt?
Ja, hallo, moin. na gut, klar, nach der Schule muss man erstmal wissen, was man macht, ne? Und der, ich sag mal, der familiäre Background, beziehungsweise auch auf dem Dorf, da war der Horizont nicht so weit gestellt. Und da gab es entweder was Kaufmännisches oder halt eben handwerklich. Und da musste ich mich entscheiden. Und da ich nicht im Geschäft stehen wollte, ich immer gesagt habe, so, es langweilt mich immer an einem Ort zu sein. Und ich immer gern gepuzzelt habe mit den Händen, also jetzt nicht gepuzzelt, sondern irgendwie was getan habe, mit den Händen gearbeitet, war klar, dass es Handwerk wird. Und ich glaube, mein Vater ist damals mit mir los und hat gesagt, so hier, die Firma, da habe ich nachgefragt, da könntest du eine Ausbildung anfangen. Beziehungsweise ging es erstmal ums Schulpraktikum. Das habe ich in der 8. Klasse gemacht. Und dann haben die mich da so gut aufgenommen in dem Schulpraktikum. Natürlich, mit der 8. Klasse ist man da sehr jung, ne?
Ja.
Aber mir hat das so einen Spaß gemacht, auch so in der Arbeitswelt zu sein, wo du sagst, so, oh, geil, alles andere als Schule, aber das war eh nicht so mein Fall. Und nach dem Praktikum habe ich halt dann noch direkt vorgesprochen und gefragt, ob ich da die Ausbildung starten könnte ein Jahr drauf. Und dann haben die ja gesagt. Also ich musste noch nicht mal, als alle anderen Bewerbungsschreiben gemacht haben in der Schule oder Lebensläufe geübt haben, konnte ich mich zurücklehnen. Also selbst das habe ich nie gebraucht. So.
Achso, was war denn das von der Schule, auf der du dann warst?
Eine Hauptschule damals noch. Also das, glaube ich, gibt ja heute gar nicht mehr. Ne? Also heute ist das Gesamtschule.
Ich glaube nicht. Ne? Gute Frage eigentlich.
Ja, ich glaube, das ist zusammengelegt worden. So.
Und dann ist nach der 9. dann Schluss?
Dann ist nach der 9. Schluss. Meine Tochter hat auch gestern gesagt, so wie 11. Klasse gibt es doch. So, ja, für mich gab es sie nicht. Da war dann Schluss.
Ja. Also richtig, auch Schule war auch... Also, dass du dann auch direkt gesagt hast.
Ja, alle haben immer gesagt im Umfeld, so häng doch noch ein Jahr dran, geh doch noch. Viele haben dann irgendwie versucht, die 10. Klasse noch in einer anderen Schule zu machen. Ich war froh, dass ich da raus war, ganz ehrlich. So das, mit 15 dann tatsächlich angefangen, die Ausbildung zu machen. Und das war für mich so, ich dachte so, ja, jetzt bin ich ein Mann, jetzt arbeite ich. Ne? 15, das ist halt schon was anderes. Ja, klar, eben kurz dann irgendwann ein paar Monate später 16 geworden. Was natürlich nicht besser macht. Ne? Nee. Das ist dann noch voll noch klein. So.
Aber warum war die Schule nichts?
Also. Ja, fiel mir irgendwie mal schwer. Ich meine, natürlich, das Abhängen mit den anderen Leuten war ganz nett, ne? Aber so, ja, Lernen, weiß nicht, irgendwie so, habe ich das nie abgeholt. Schade, im Nachhinein natürlich schon, ne? Also, wenn ich das jetzt nochmal, irgendwie ist das blöd im Leben, das findet alles immer falsch rum statt, finde ich. Wenn man älter ist, dann denkt man, ah, wenn ich nochmal zur Schule gehen könnte und Fremdsprachen, ne? Ja. So viele Interessen mittlerweile, wo du sagst, heute musst du dafür Geld bezahlen, heute musst du irgendwie da hingehen und, die das alles selber ranholen und früher hättest du das einfacher haben können. Ne? Aber hat man natürlich dann den Kopf woanders.
Aber jetzt, wenn du jetzt überlegst, heute sind die Schulen ein bisschen anders, so Gesamtschule, oder wäre das besser gelaufen gefühlt? Also war das damals auch so ein bisschen auch die Schule?
Kann natürlich auch sein. Ne? Also kann sein, dass man sagt, man wurde vielleicht auch von den Lehrern nicht richtig abgeholt, dass die, eine Unterstützung ist schwierig, ne? Aber es hat irgendwie nie, ich glaube schon, dass ich intelligent genug gewesen wäre, mehr zu machen. Und nach der Lehre auch später dachte ich auch so, machst du nochmal was? Ne? Weil dann ist man eh so ein bisschen mehr Standing im Leben, wo du denkst, ja, alle haben um dich rum haben studiert und so und war doch mit anderen Leuten abgehangen. Ne? Mhm. Aber dann dachte ich so, musst du das nochmal machen? Und dann kam halt eben das schon mit dem
dann bist du schon
mit
drin, ne?
War ich im Business drin und ich habe dann auch das Business gewechselt, ja dann irgendwann zum Tätowieren. Und irgendwann im Leben habe ich mal rumgedreht und dachte so, alles richtig gemacht. Also ich hätte gar nicht mehr lernen können oder es hätte gar nicht besser laufen können. Und dann hat mir das auch gezeigt, das hätte ich jetzt noch irgendwie... Ich hatte irgendwann mit Abschluss der Ausbildung, der ersten Ausbildung, hatte ich meine mittlere Reife erhalten. Ja, obwohl der Gesellenbrief jetzt auch nicht so der Killer war, aber ich habe die mittlere Reife erhalten. Und dann dachte ich so, super, jetzt hast du einen Realschulabschluss, war ja damals so der Stand. Ja. Und hätte dann daraufhin aufbauen können mit Fachabi und nochmal studieren, aber wie gesagt, das war irgendwie nicht mein Ding.
Ich glaube, das gibt's heute alles gar nicht mehr.
Nö, ja, ich bin schon doch ein bisschen älter.
Bei mir war es ja nicht alles, wir sind ja ähnlich alt. Mhm. Aber wenn du jetzt mit 15, 16 dann in die Ausbildung gestartet bist, wie war das?
Ja, spannend. Erstmal so ein bisschen wie ein Spiel, ne? Weil die machen erwachsenes Zeug, ne? Und du merkst irgendwann so, okay, alles, was ich mache, hat Konsequenzen für irgendwen. Und da steht irgendwann irgendeiner, der kassiert dann Geld ab dafür, was du machst. Und dann musst du das auch ein bisschen ernster nehmen alles. Aber es war trotzdem spannend, weil es war so ein kleiner Familienbetrieb. Die Arbeiten, die du zu tun hattest, die waren sehr abwechslungsreich. Also man war auch nie immer bei derselben Baustelle oder beim selben Kunden. Man hat da jetzt immer nur Baustellen gemacht oder irgendwie schwere körperliche Arbeit. Und es war total facettenreich, das Ganze. Hat mir Spaß gemacht.
Ja. Wie ist der Tag da so?
Ja, du fängst halt früh an natürlich, ne? Und ich hatte das Glück, nachher relativ viel in einem Werk zu arbeiten, die so feuerfeste Produkte hergestellt haben. Das ist eine riesen Lagerhallenproduktion. Und da kann man sich natürlich immer schön verdrücken. Also irgendwie so ein, du hast ja keinen Kunden, der dir abends einen Zettel unterschreiben muss und dann meckert so, ja, wir sind doch gar nicht so lange da gewesen. Und du sagst dann, ja, die Anfahrt und so. Sondern du hast einfach dann den Tag da in diesem Werk verbracht. Und da war es halt ganz cool, weil du verschiedene Arbeiten ausgeführt hast. Wir haben mal so einen Säurebehälter gebaut mit Kunststoffrohren. Dann haben wir wieder so Heizstrahler aufgehangen. Also war, wie gesagt, von dem, was das Berufsfeld da hergibt, von dem, welche Arbeiten du machen kannst als Installateur, war da quasi alles abgedeckt. Aber du hattest halt so einen riesen Raum, in dem du dich bewegt hast, in diesem Werk, wo du ständig kontrolliert wurdest und begutachtet wurdest. Das heißt, da war die Frühstückspause keine Viertelstunde, sondern mal eine halbe Stunde oder länger. Von daher war es eine sehr entspannte Zeit. Genau, aber so der Tag startete morgens, glaube ich, um 7 und hörte dann um 3:30 auf. Also es war schon mit ein bisschen Mittagspause und so.
Ja. Aber das war jetzt Arbeit. Nicht so der klassische Klempner, so wie man den so als normaler, ich sag jetzt mal, Haushaltskunde erlebt.
Also ja, hatten wir auch schon gehabt. Also so Kundendienst, wie gesagt, deswegen sage ich sehr, sehr abwechslungsreich alles. Also Kundendienst haben wir natürlich auch gemacht, ne? Wo du dann irgendwie zu Kunden nach Hause fährst und dann guckst, warum die Heizung nicht funktioniert oder man Wasserhahn tauscht oder so. Klar.
Also ja, da wie war das?
Auch immer spannend. Ja? Später, wo ich anfangen lassen habe zu tätowieren und auch an Stellen, wo man es gesehen hat, dann musste man auch immer gucken, dass man halt, wie man auf die Kunden wirkt und wie man da reinkommt ins Gespräch. Ne? Ich meine, meine Frau sagt immer, ich kann mich tätowieren lassen, wie ich will, ich würde nie gefährlich aussehen.
Da würde ich
auch unterschreiben. Von daher, glaube ich, hatte ich da schon mal so einen Fuß in der Tür. Aber tatsächlich nachher bei 40 Grad irgendwie im Rheinland ist es immer schön heiß. Wenn du dann so im Kundendienst ankommst, hast du immer die Jacke an, dann denken die wahrscheinlich auch, ist der noch ganz normal. So. Aber mir war es immer wichtig, so diesen ersten Kontakt zu haben mit den Leuten, dass du nicht darauf reduziert wurdest, der ist ja tätowiert. So,
ne? Ja, du warst schon immer tätowiert.
Ja, ich bin nicht tätowiert, also gekommen, aber ich habe mich mit 17 tätowieren lassen und wie gesagt 15 die Ausbildung.
Das meine ich.
Und mein erstes Tattoo ist tatsächlich auf dem Unterarm passiert und das war auch ordentlich groß. Ne? Mich hatte auch keiner gebremst, das war so das Teil hier und das war, da haben mich damals schon alle für verrückt erklärt. Und wenn du natürlich so als junger Kerl, und wie gesagt, wir reden jetzt von 94, 95, ja, nee, das haut nicht hin, 97 war es, und dann so einen Haushalt reinladst, dann denkt immer jeder erstmal so, oh, der Verbrecher. Und deswegen war mir dieser Erstkontakt wichtig und da habe ich gemerkt, so, okay, sobald der stattgefunden hat und man hat gemerkt, so, das ist aber ein netter Typ oder wie auch immer, dann konnte ich die Jacke ausziehen, dann war alles cool.
Hat sich die letzten 25 Jahre auch geändert, ne?
Total, komplett. Also das ist schon mehr als nur eine leichte Veränderung. Also Tätowieren ist total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist total akzeptiert. Und ich glaube, da wird sich heute auch keiner mehr jucken, wenn du da mit einem Handtattoo ankommst beim Kunden. So, ne?
Woran meinst du, liegt das oder lag das?
Natürlich gibt es irgendwann diesen Fernsehsender D-Max.
Ja.
Die hatten da so eine Tattoo-Serie aus Amerika. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Startschuss, dass das halt populärer wurde, weil dann wurde natürlich so Reality-Show-mäßig aufgezogen, das Tattoo mache ich für meine Oma. Und auf einmal waren ganz viele Leute so, die sich nie mit dem Tätowieren beschäftigt hatten oder nie Interesse dafür hatten, waren dann so ein bisschen geweckt und so, ah, die können ja doch ein bisschen mehr, die können ja auch irgendwie alle malen. Und ich muss nicht mal eine eigene Vorlage mitbringen oder ja, finde mein Sternzeichen vielleicht scheiße, will ich nicht auf der Haut haben. Ne? Und dann haben wir einfach gesehen, so okay, wenn ich da hingehe, fertigen die was für mich an. Ich meine, das war natürlich nicht der Standard so, aber Leute wurden wach und haben gesehen, man kann da doch schon ganz coole Sachen machen. So, und das war dann so die Zeit, wo ich tatsächlich damals meinen ersten Laden in Hamburg eröffnet hatte oder den Laden eröffnet hatte. Und das war so echt so ein Aufbruch in eine neue Zeit.
So, ich, wir müssen ganz kurz wieder zurück zum
Anfang.
Wir springen gerade etwas.
Das ist aber, nicht so einfach.
Ja, ja, glaube ich. Ich würde nochmal auf die Zeit in der Ausbildung. Mhm. Wie lange hast du das gemacht? Also wie lange hast du als Klempner gearbeitet?
Also die Ausbildung sind 3,5 Jahre. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal so 1,5, 2 Jahre als Geselle ausgehalten.
Ausgehalten, warum?
Ja, gut, irgendwann merkst du halt, du bist fertig mit der Lehre oder du bist fertig mit der Ausbildung, du hast keine Schule mehr. Ne? Und auch wenn ich vorher gesagt hatte, so die Schule war nie so mein Fall, aber trotzdem hast du gedacht, so, naja, interessiert mich das jetzt immer, warum bei dem die Heizung nicht brennt? Also ich meine, irgendwie so, du bist Anfang 20 und denkst dann schon um dich rum, macht alles noch irgendwie was Spannendes, lernt weiter und du denkst so, war es das jetzt? Oder also ich habe mir echt vorgestellt, du sitzt jetzt dann noch 40 Jahre hier in dem Auto und hast immer irgendwie die Lehrlinge, die dann mal einen Tag fehlen, weil sie in der Schule sind. Und dann wurde ich schon ein bisschen neidisch auf die, die dann frei hatten, weil sie zur Schule gehen konnten. Also es war schon ein bisschen verrückt. Und da es ein Familienbetrieb war, die immer, ich glaube, ich werde auch versackt. Ne? Also das war einfach so, da rauszukommen, hat schon viel gebraucht, weil es sehr familiär war. Und
aber hättest du Meister werden können.
Ja, aber das war nie so, das war in meiner Zeit damals immer so, das hieß, der kostet viel Geld und wenn du eine Stelle als Meister haben willst, ist schwierig. Ne? Und ich sag mal so, jetzt ein Stipendium für einen Meister, da hat der Gesellenbrief, das hat er einfach nicht hergegeben. Mhm. Aber so eine eigene Firma aufmachen war auch nicht in Aussicht. Dafür hat der finanzielle Background gefehlt. Und eine Meisteranstellung zu haben, war auch eher schwierig, so, weil die meisten Firmen entweder im Umfeld oder im Umkreis, die waren entweder sehr klein oder wenn sie halt groß waren, hatten sie halt ein paar Meister da sitzen, die schon viel mehr Berufserfahrung hatten. So. Ah. Aber es war dann auch tatsächlich so der Umbruch, wo ich dachte, es interessiert mich auch nicht mehr wirklich. Und ich habe dann auch, natürlich ist es in jungen Jahren, irgendwann rutscht es natürlich auch in eine Subkultur, man sucht sich, man ist auf der Suche nach sich selbst. Und dann ging es halt los mit Punk- und Hardcore-Musik. Ja, und dann ist ja eh immer so ein bisschen dieses DIY, Selbstverwirklichung. Du willst ja irgendwie was Sinnvolles machen, du willst was Cooles machen. Und ein bisschen willst du deine Ruhe haben und dann dabei was Cooles machen. Und als ich mir anfing, tätowieren zu lassen, habe ich halt gesehen, so gemalt habe ich immer gerne. Ne, so. Und da habe ich gedacht, das kann man machen, das kann man mit seiner Zeit machen. So. Und wie geil ist das? Und ne, so hast du Feedback an Kunden. So. Und natürlich kannst du auch davon irgendwo vielleicht leben, wobei es erstmal nicht so wichtig ist. Aber so, du kannst ein bisschen sich selber verwirklichen. So. Und was für mich dann in so mit dem beschriebenen Horizont oder beziehungsweise mit, naja, das ist jetzt wie meine Eltern kein Unrecht tun, ne? Aber es ist halt trotzdem, du kommst aus so einer Ecke, wo es nicht viel gibt und dann siehst du auf einmal, was alles möglich wäre, wenn. Mhm. Und klar, dann war die Neugier geweckt. Dann habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall hier raus, ich muss irgendwas anders machen. Jetzt, da war noch gar nicht so klar, dass ich tätowieren werde, aber ich wusste halt, ich muss da weg. Und dann habe ich den Zivildienst damals, den gab es ja damals auch noch, als Sprungbrett benutzt und bin dann da raus quasi. Ne? Und weil ich einfach dachte, so, ich guck mal, dass ich jetzt, das muss ich ja sowieso machen, da komme ich nicht drum rum. Aber ich nutze das jetzt mal, um, das waren damals, glaube ich, was waren das, 13 Monate, 14 Monate?
Das hat sich damals zu der Zeit
ganz
ungefähr jährlich geändert.
Genau, da war ständig irgendwas Neues. Ich dachte, ich nutze die Zeit, und zum einen aus dem Alltag auszubrechen und dann einfach zu gucken, was willst du wirklich tun. So, ne? Und das war dann auch ganz entscheidend. Und ja, wie es immer ist, die Ereignisse haben mich dann überschnitten und ich wurde dann quasi gefragt von einem Tätowierer, ob ich nicht Lust hätte, das zu lernen. Ne? Und das war für damals schon sehr ungewöhnlich, ja, für die Zeit. So. Und ich habe direkt eingeschlagen und gesagt, ich habe voll Bock drauf. Und habe dann quasi parallel angefangen. Wir haben angefangen, tätowieren zu lernen nachmittags und vormittags war ich Zivi. So, und das war ganz spannend.
Ach, das ist ja sehr praktisch.
Ja, voll. Und damit war das andere dann auch zu Ende und dann konnte ich da auch die Tür zumachen und war da cool mit. So. Die waren zwar sehr traurig, so, ne, weil wie gesagt, war sehr familiär, aber naja, ich glaube, ich würde dann heute noch sonst da hängen. Ja, was auf jeden Fall, ich habe das immer genossen, so ehrliche Arbeit zu machen. Ne? Du puzzelst, du bist abends dreckig, du hast dann gearbeitet so und du kannst dir angucken, was du gemacht hast. Ne? Aber es ist natürlich immer so, du machst es nicht für dich. Wie gesagt, handwerkliche Arbeiten hat immer mich schon immer irgendwo erfüllt. Ne? Morgens um 8 Uhr mit dem Hammer auf irgendwas draufhauen, das war schon großartig. Aber
man hilft ja
so, so selbstverwirklichend ist das halt auch nicht letztlich. Ne? Also so, wie gesagt, dann auf die angesprochene Subkultur, wo du dann ganz andere Ideen hast, wie es laufen sollte.
Stimmt, eigentlich so Punk in den 90ern waren eigentlich die, die Generation Y angefangen haben, ja, dann letzten. Will Punk in den 90ern auch nicht hören, glaube ich, dass sie das.
Ja, da haben wir immer alle gesagt, wenn du nicht vor 77 geworden bist, dann bist du kein Punk, weil du totaler Käse ist, aber genau.
Wie alt bist du?
Ich werde jetzt 40 dieses Jahr.
Ach, guck mal, fast gleich alt. Ja. 38.
Naja,
das ist ja gleich. Die, aber die, wie fängt man dann, also erstmal, wie schafft man das, dass ein Tätowierer einen fragt, ob man da nicht Bock zu hätte?
Ja, man muss natürlich auch aufpassen. Ich glaube, dem hat es ganz gut gepasst, dass ihm jemand hilft. Und er hat auch einfach von einer gemeinsamen Freundin damals erfahren, dass ich da sehr viel Lust drauf habe. Oder ich habe mich damals tätowieren lassen und habe den Tätowierer, der mich tätowiert hat, gefragt, ob das möglich wäre, das zu lernen. Und die hatten damals einen neuen Laden eröffnet und er meinte so, naja, wir haben den Laden jetzt gerade erst seit 2 Monaten oder seit 3 Monaten offen und es ist jetzt noch zu früh für einen Lehrling. Und, aber die waren alle befreundet, ich meine, wie gesagt, das ist ein kleines Nest gewesen und dann hat der Kai damals, das war mein Ausbilder, der dann von dem anderen Kai, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, die sind alle Kai irgendwie, die haben sich unterhalten und dann hat er gehört, so hier, der Christian, der würde das gerne machen und der, wie gesagt, der kannte mich auch vom Sehen, auch durch die Subkultur und weil wir alle in Bands gespielt haben, man kannte sich dann irgendwie dann doch. Und dann hat er mich tatsächlich gefragt, so, gesagt, ich habe gehört, du willst das machen und komm mal vorbei.
Und dann?
Ja, dann bin ich halt hingefahren, ne? Habe das angeguckt so und habe dann gemerkt, so, ja geil, ich kann das machen. Und dann habe ich so echt so Feuer an, ne? Was muss ich tun, ich komme jeden Tag vorbei, ich mache das. Ich habe dann da immer gestanden und getan. Ne? So. Und klar, wenn du anfängst, das jetzt auch, kannst ja nicht gleich loslegen, ne?
Ja,
du musst ja erstmal alles drauf schaffen. Das ist vielleicht heute auch ein bisschen anders. Also,
aber
das
was hat denn? Sich,
ja, guck, erst fängst
also du angenommen, mal. Ich würde jetzt anfangen wollen.
Mhm. Ja gut, das ist, ich meine, der Fall, den hat man ja jetzt auch schon gehabt. Ich habe jetzt auch schon ein paar Leute ausgebildet. Also ein paar Leute, waren schon ein, zwei Auszubildende dabei. Klar, man kommt erstmal in diesen Shop-Rhythmus rein. Ganz wichtig halt eben, dass man sich die hygienische Seite drauf schafft. Dass man nichts kontaminiert, dass man sich selber nicht irgendwas wegholt, dass man andere Leute schützt. Das heißt, so der ganze Ablauf im Shop, ne, ob es jetzt Putzen nach dem Hygieneplan ist, ob es die Aufbereitung von Instrumenten ist. Ne, das ist so der erste Schritt, den du machst. In meinem Fall früher gab es halt noch du hast quasi deine Werkzeuge selber hergestellt. Also die ganzen Nadeln, die zum Tätowieren benutzt wurden, die mussten halt alle gelötet werden. Das heißt, du sitzt dann auch erstmal da und lötest halt ohne Ende Nadeln. So. Heute kaufst du das einfach. Also heute kaufst du dir fertig gelötete Nadeln, die sind sterilisiert. Und damals war es halt, ich meine damals, das klingt immer alles furchtbar, aber es ist halt schon länger her.
Und ja, aber wie lötet man denn eine Tattoo-Nadel?
Also du hast da wirklich, musst du vorstellen, du hast ganz einzelne, feine, dünne Nadeln. So, und dann weißt du, ich sag mal, der eine braucht halt eine 5er-Nadel, das sind dann 5 Nadeln zusammen, die vorne eine gewisse Gruppierung oder eine gewisse Formation haben. Und dann nimmst du den Lötkolben, lötst hin und dann musst du natürlich wissen, wie, ne? Aber das lernst du ja auch erstmal. Und lötest die zusammen, bringst die an so eine Nadelstange ran, was so ein bisschen aus wie so ein Rouladenspieß. Und wenn du das dann alles fertig gemacht hast, dann müssen die auch sterilisiert werden. So. Das ist halt, dieser fällt heute komplett weg. Das ist halt auch alles, hat sich alles total gewandelt. So, muss halt auch keiner mehr lernen. Das ist halt so.
Ja, wir hatten es im Vorgespräch kurz von dieser Ausstellung, die gerade hier in Hamburg im Museum für Hamburgische Geschichte ist, eine Tattoo-Ausstellung, da sieht man mal, wie es anfing und dass das wirklich so ein Ding war, was so Tätowierer gab es überhaupt nicht mit festen Läden. Also dass das total außergewöhnlich war, dass ein Tätowierer überhaupt einen festen Laden hat, sondern dass waren halt so Typen, die hatten das halt dabei und das in einer Kneipe auf dem Tresen mehr oder weniger ging das dann los.
Richtig? Aber in Weste und Anzug.
Ja, genau, sah ganz schick aus. Ja,
wahrscheinlich immer nur für die Fotos dann.
Hygienisch auch eher so zweifelhaft.
Ja, ja. Das sollte sie euch auch noch lange halten, die Nummer.
Das war damals auf jeden Fall eine Mutprobe, glaube ich.
Das ja, muss noch mehr Statement als heute, dass man weiß, was man will. Da muss man schon durch, ja.
Ja, und dann hast du dann auch, also vom Hygienischen ging es dann zum Zeichnen, nehme ich mal.
Genau, das ist also ein bisschen so, das läuft dann parallel, ne? Dass du quasi auch mitbekommst, okay, wie wird eine Tätowierung vorbereitet. Und ich habe, wie gesagt, als Kind immer schon gerne gezeichnet oder gemalt. Und irgendwann noch also nach der B-Malzeit habe ich dann angefangen zu malen. Und wenn du dann aber Tattoo-Vorlagen malst, dann gibt es halt ganz andere Dinge, auf die du achten musst. Also eine Haut ist ja kein Papier, sondern es verändert sich halt eben auch mit dem Träger, ne? Und du musst erstmal auch die Erfahrung haben, wie verändert sich das Ganze, wie sieht das ganze Tattoo halt ein paar Jahren aus, ne? Und dementsprechend musst du deine Zeichnung auch anfertigen. Ne? Du kannst einfach nicht Sachen malen, die viel zu kleinteilig sind, dass sie halt irgendwann nicht mehr aussehen. So. Und das sind halt alles Dinge, die lernst du viel beim Zuschauen und wenn deine Ausbildung halt gut ist, dass du einen guten Austausch hast. So. Und es ist, man spricht immer von einer Ausbildung, weil es ist ja keine Ausbildung im klassischen Sinne, sondern du gibst was und du kriegst was. Ne? Und am Anfang gibst du viel mehr, als du kriegst. Und das dreht sich dann irgendwann halt, ne? Aber es ist tatsächlich so, du hilfst halt da, wo es brennt, ne? Du machst den ganzen Scheiß, du wischst und räumst auf, organisierst, bereitest vor. Ne? Du nimmst quasi all die Arbeiten ab und das steigert sich ja mit jedem Mal, wenn du was Neues gelernt hast und was Neues kannst. Ne? Deswegen kannst du nicht gleich direkt anfangen, jemanden zu tätowieren, sondern Muss erstmal das machen, was du kannst. Ne? So wie beim Haare schneiden auch. Nur ich denke, beim Haare schneiden, das wächst ja wieder nach. Als wenn du aber die ersten Leute hast dann.
Da fängst du dann mit Schweinehälften? Oder?
Tatsächlich, ja. Ja. Ich bin dann damals rumgefahren, den Metzger auf dem Land so, in die Metzgerei reingekommen und dann, als ich dann dran war, sagte ich, ich hätte gerne so ein bisschen Schweineschwarte. Dann sagst du, ja, wie viel denn? Ich so, ja, schon so ein Lappen. Und dann dreht sich erstmal alles rum. So, schon wegen, was mit ihm denn nicht richtig, ne? Und naja, das, also dass da, glaube ich, jede Woche einer reinkam, der sagte so, ich will jetzt tätowieren lernen, ich brauche eine Schweinehaut. Ne? Das, wobei mittlerweile sind ja eh alle vegan, dass da keiner mehr Schweinehaut holt wahrscheinlich. Genau, es war halt so, das ist halt schon das, was so am der Haut am nächsten kommt, am ähnlichsten ist.
Und machst du das heute Silikon dann? Oder?
Ja, es gibt so Moosgummiplatten tatsächlich oder viele nehmen Bananen etc. Kannst du natürlich schon...
Bananen?
Ja, kannst du, also wenn es ungeschält natürlich.
Ja, gut.
Ja. aber es war tatsächlich so, du hast dann so eine Schweinehälfte, oder nicht Schweinehälfte, nicht, aber so eine abgezogene Haut, die nagelst du dann irgendwie auf dem Brett, sodass sie fest ist und gespannt ist und dann geht's los, dass du ein Feeling bekommst für die Maschine, da läuft ja was in deiner Hand und das ist schwer, ne? So ein Stück Metall, den du da, ne? Das ist ein schweres Teil. Und da musst du erstmal ein Handling für entwickeln. Ne? Also musst du erstmal, nach den ersten Monaten tätowieren, waren ständig meine Finger taub vorne. Du hast ja so ein vibrierendes Teil, so ein vibrierendes großes Griffstück, was die ganze Zeit an derselben Stelle liegt und die ganze Zeit nur rattert. So, ne? Und da musst du erstmal reinkommen und auch die Handlinke. Am Anfang ist das wirklich Arbeit, ne? So ist, aber das arbeitet sich dann auch weg.
Das heißt, ich kriege hier gerade so einen Phantomschmerz in der Hand. Ja. Ich drehe gerade so meine Handgelenke, weil ich dachte, ja stimmt, das ist ja stundenlang dieses Gebrumme im Finger.
Also,
ja,
und im Ohr.
Ja. Kriegst du da nicht irgendwie so Sehnscheiden?
Ja, irgendwie nicht. Also habe ich auch schon erlebt, so, dass Kollegen das hatten, so, aber ne, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Leidenschaft immer so groß ist, dass ich das ignoriert habe.
Leidet man dann selber?
Ja.
Genau. Aber was war da so, wie war das erste Tattoo?
Also
was
aufregend. War also, das war, ich habe einen Kumpel von meinem Bruder geholt, ich wollte die eigenen Freunde erstmal schonen.
Und er war auch ein Kumpel vom Bruder.
Ja, der wollte halt, ich sag mal, da ging es ja auch ein bisschen ums Motiv, ne? Also die, ich sag mal, die Freunde meines Bruders, die waren tatsächlich so eher so in dieser China-Zeichen-Nummer zu Hause. Und bei mir Subkultur Punkrock, die wollten halt aufwendigere Sachen haben oder andere Sachen. Und da konnte ich am Anfang nicht ran. So, ne? Und So diese Kanjis, diese China-Zeichen, natürlich auch ein Heimspiel. Ne? So schwarze Balken irgendwie, wo eh keiner weiß, was da steht. Du musst es halt danach ziehen und ausfüllen. Ne? So, und bringst eine Schablone auf die Haut. Und ich war schon ganz schön angespannt. Und der hieß auch Kai, witzigerweise. Also, das scheint so ein Name gewesen zu sein in unserer Ecke da. Und ich war halt so aufgeregt, dass ich so gezittert habe, dass ich mich nicht getraut habe anzufangen. Und er wollte es auf die Unterarme haben, das heißt, er saß mir so gegenüber wie du jetzt, habe seinen Arm entgegengestreckt. Der Kai war auch vom Bau, also auch ein bisschen grober, und er hat mir den Arm hingestreckt. Und ich dann so, gezögert am Anfang. Die Maschine lief, meine Hände haben geschlottert. Ich glaube, ich hätte auch ohne Strom tätowieren können. So. Und dann sagte er so zu mir, jetzt beruhig dich doch mal. Und dann dachte ich so, jo, alles klar. Wenn der sagt, er ist ruhig offensichtlich. Ne? Und dann ging es los. Und die Konturen waren auch super. Hat auch geklappt. Also alles unter Aufsicht auch. Ne? Also da hat mal jemand drüber geguckt, der andere Kai. Also alle Kais waren am Start, haben dann alle abgecheckt so. Und die haben alle gesagt, okay, läuft. Dann war das mit den, die Konturen waren drin. Es sah auch echt okay aus. Und das Ausmalen war dann schwierig, weil du denkst so, ich war doch jetzt schon bis zur Kontur ran. Und du wiegst die überschüssige Farbe weg und es ist immer noch Platz. So, und dieses Trauen, das Vertrauen noch zu haben, dass du nicht über diese Linie malst, weil du willst ja auf keinen Fall, du willst ja nicht über das Bild hinaus malen. Ja, das muss erst entwickeln. Es ist halt auch so, wenn du das machst, tausendmal abgewischt, so, es hat auch ewig gedauert. So, also Sachen, die heute vielleicht 10 Minuten dauern würden, das war, glaube ich, schon eine Stunde habe ich bestimmt gebraucht. Das war schon ordentlich. Aber Kai war tapfer, so, der hat das durchgezogen. Wir reden heute noch miteinander.
Ist gut.
Man kann die Sachen auch noch tatsächlich auch sehen, also sind noch okay. So. Es war so ein bisschen Marmor, ne? Es war nicht ganz schwarz ausgemalt. Das haben wir dann irgendwann nochmal nachgearbeitet. So.
Ja. Ach ja, stimmt.
Aber ich war natürlich damals dankbar um jeden, der da irgendwie Bock drauf hatte. Und die waren auch dankbar dafür, dass sie irgendwas bekommen haben.
Aber der hat auch schon mal
ein Ei bezahlt. Ja, ja. Das war nicht sein erstes.
Ja, das hilft, glaube ich.
Ja, ihm schon.
Ja, ihm.
Ja.
Ah, lustig. Und dann hast du das dann ja weitergemacht. Also heute bist du ja wirklich Unternehmer. Also jetzt hast du ja deinen eigenen Laden mit eigenen Angestellten oder Freelancern.
Angestellten nicht, also Freelancer, Stuhlmieter.
Genau. Aber du warst du dann Freelancer erst?
Ja, oder also generell. Also seitdem ich quasi mit dem Start der Ausbildung hatte ich mir auch meinen ersten Gewerbeschein geholt. Und das war 2002, genau. Also Dezember 2002. Und weil ich auch gleichzeitig, das habe ich jetzt eben verschwiegen, ist auch so ein, nicht ein dunkles Kapitel, aber ein unerwähnendes Kapitel. Ich hatte zeitgleich das Piercing-Geschäft dort übernommen, weil der Piercer, der da drin war, der sagte, er ist gerade Vater geworden, der muss jetzt was Seriöses machen. Und dann hat er gesagt, so, willst du das nicht übernehmen? Und dann habe ich dem ganzen Krempel da abgekauft, der hat mir so einen kleinen Crashkurs gegeben, das darfst du auch keinem erzählen, das machen wir ja gerade, das war super. Und dann habe ich dann irgendwie angefangen, Leute zu piercen, und das war aber nie meine Leidenschaft, und ich war dabei immer mega nervös. Und das war für mich viel schlimmer, ein Loch in irgendjemanden reinzumachen und da irgendwie was durchzupobeln in den Schmuck, als eine Tätowierung zu machen später. Ich war nachher, also bei Kai war ich sichtlich nervös, aber danach ging es wirklich gut. Ne? Und mir das weniger Probleme bereitet, dir ein bleibendes Bild auf die Haut zu machen, als hier einen Nasenring. Und dementsprechend, weil ich das auch immer nur gemacht habe, des Geldes wegen, habe ich es dann auch sein lassen. Ich sage, das macht keinen Sinn. So. Aber es war trotzdem ein guter Start. Weil ich dann halt auch ein bisschen Geld verdient habe. Weil wenn du, sag mal, tätowieren lernst, kannst du dir vorstellen, es dauert, bis du das erste Mal wirklich was verlangen kannst für die Kunst. Und dann war es halt ein ganz gutes, ja, ganz gut, das im Hintergrund zu haben.
Aber das wäre meine nächste Frage. Also du bist ja dann aus einer abgeschlossenen Ausbildung raus ins Tätowieren. Also wie war denn das wirtschaftlich eigentlich? Weil das ist ja schon ein Fall.
Ja gut, der Zivi hat das ja schon mal runtergerissen. Ne? Also ich hatte ja am Anfang, das war vielleicht auch ganz gut, im Zivildienst kriegst du ja was. Das war auch immer so mit ein Grund, nicht zum Bund zu gehen. Ich meine, es gibt 1000 Gründe, nicht zum Bund zu gehen, aber das war halt dann auch beim Zivildienst hast du Geld bekommen. Oder ein bisschen mehr Geld bekommen, glaube ich, damals sogar. Es war okay. Ich meine, als Installateur kannst du dir vorstellen, und gerade ausgelernt verdienst du halt auch nicht die Welt. Das war auch sehr überschaubar.
Weißt du noch, was das war?
Noch, ja, D-Mark waren es auf jeden Fall, das weiß ich noch, aber es war wenig. Von daher ist jetzt zurückzurechnen, also es waren.
Ach gut, dann fällt man
das
dann.
Das ist echt schwierig, das waren glaube ich sogar 900 Mark oder das waren 1000 Mark. Also es war echt krass. Wo übrigens heute da gehst du zweimal zum Rewe, dann danach machst du nichts mehr.
Fehlt dann amtlicher Einkauf dann.
Ja gut. Ja, aber du musst ja auch.
Nein, ich weiß, alles
gut. Die Produkte sind ja auch teurer geworden. Nee, ja, klar, krass, von daher war das schon so, den Sold, den du vom Zivildienst bekommen hast, das war okay. Und dann halt das bisschen aus dem Piercing-Geschäft. Wobei, auch da war es immer so, ich habe das gemacht mit dem Piercen. Und wir hatten so eine Ladenglocke und ich war froh, wenn da keiner reingekommen ist. Oder beziehungsweise, wenn jemand reinkam, ich habe Angst gehabt, dass sie nach Piercing fragen, weil ich eigentlich gar keinen Bock hatte, das zu machen. So, aber es war immer, ich wusste gleichzeitig das Geld, ne, so bittersüß. So. Ich hatte keine Lust, das zu machen, aber ich wusste, ich kann was verdienen damit. Aber Leidenschaft war Tätowieren. Mhm. So, und war auch immer froh, wenn das dann immer besser klappte und immer weiter voranging. So dass ich dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, irgendwann das Piercen komplett weggelegt habe. Ich mache das nicht mehr. da keine Lust mehr drauf. Und für mich gehört das auch nicht zwingend zusammen.
Nee.
Also in der Zeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, war es eigentlich üblich, dass jeder Laden, der tätowiert, auch ein Piercing mit drin hat. Mhm. Aber es sind immer waren schon immer zwei ganz unterschiedliche Klientels, die du da hast im Laden. Und wie gesagt, es ist auch einfach anstrengendes Publikum gewesen aus meiner Sicht. So, und dann kommt noch dazu, dass mir das keinen Spaß gemacht hat.
Wie ist da so das Publikum?
Ja gut, das fängt halt jünger an, ne? Also ich meine, ich habe halt dann mit Einverständniserklärung war das halt dann 16 und teilweise sogar jünger. Ich glaube, waren teilweise sogar Mädels, die waren 14 oder so, die so einen Ohrstecker haben wollten oder so, ne? Und dann kommen die in der ganzen Mannschaft rein und dann denkst du, warum ist das jetzt so rot? Und dann, während du mit ihr sprichst, fummelt die schon wieder dran rum und das habt ihr auch erklärt, ne? Man muss ja einfach davon ausgehen, die sind halt noch klein.
Mhm.
Ne? Und oder die Diskussion, die du dann hast, so, meine Freunde haben gesagt, das sieht aber komisch aus. Ne? Wenn du die ganze Zeit dran rumspielst, so auf dem Pausenhof, so, ne? Aber wie gesagt, die sind halt jung. Ne? Und jemand, der zum Tätowieren vorbeikommen wollte, der war mindestens mal 18.
Mhm.
Und auch das reicht nicht, um erwachsen zu sein, aber. Mhm. Das ist ja schon wieder so, das Interesse ist ein anderes. Und du hast diesen Schmuckwechsel, Schmuckverkauf. Das ist halt einfach so, du hast eine ganz andere Ruhe in der Arbeit. Du hast einen Kunden da, du arbeitest mit dem. Vielleicht kommt mal jemand rein und quatscht mal, oder bespricht mal ein neues Tattoo, das war es dann aber auch.
Hast du noch eine gute Kundenanekdote gerade parat, also die du erzählen könntest? Oder?
Aus dem Piercing-Bereich jetzt gerade nicht. Im Tattoo-Bereich ist jetzt. Natürlich einiges erlebt in der ganzen Zeit, ne? Aber. Also Schreibfehler natürlich auch drin gehabt. Also
echt?
So, ja, klar. Ja. Also ich meine, es ist ja auch menschlich dann, ne? Irgendwie dann, wenn man den ganzen Tag sabbelt und manchmal kriegen die Leute das auch nicht mit, du guckst dann auf das Blatt drauf und sagst, ja, die Vorlage sieht toll aus. Und dann merkst du dann im Nachhinein, einen Tag später so, oh, wir haben ja einen Buchstaben zu viel drin.
Oh na, Gott.
Dann, ja, ist das, was man nicht will, aber auch das bleibt halt in fast 17 Jahren halt nicht aus. Ne? Also könnte ich mich nicht von frei machen. So, das kriegt man alles geregelt. Ich finde auch da wichtig, wie man dann sich positioniert, ne? Dass man einfach sagt, so, hier, pass auf, ich habe das gemacht, das war nicht cool und wir müssen nach einer Lösung suchen und das ging dann auch immer gut aus.
Dann drüber tätowiert, oder?
Ja, also bei der Schrift war es jetzt tatsächlich so, dass man der Buchstabe, der zu viel war, da konnte man den ersten Buchstaben so anpassen, dass man es nicht mehr gesehen hat. Also es waren vorher kleine Buchstaben am Anfang, das war so was Lateinisches und dann haben wir einfach die Anfangsbuchstaben groß gemacht und dann war der Buchstabe weg. So, und es sah sogar schick aus.
Ja, das auch.
Also war auch der Träger oder die Trägerin damals mit zufrieden.
Hast du mal jemandem was ausgeredet?
Wenn ich selber davon nicht überzeugt war, dass es aussieht. Das ist beim Tätowieren ein bisschen schwierig. Ist ja Dienstleistung trifft Kunst. Und du musst immer denken, so, wenn ich jetzt. Leute haben manchmal die wildesten Vorstellungen, was alles geht. Und du sagst so, nee.
Was geht denn nicht?
Wenn es zum Beispiel zu kleinteilig ist, zu fein. Oder halt eben, wenn du Farben zusammenbringst, wo du sagst, okay, die Farben sehen nebeneinander nicht gut aus. Ne? Oder du machst irgendwas, wo die Farbe den Kontrast gibt und du weißt ganz genau, so die Farben, die verblassen ja mit der Zeit. Und wenn du da keinen anständigen Aufbau drin hast oder kein anständiges Schwarz, also richtige schwarze Flächen, dann ist das Bild halt irgendwann lasch und funktioniert nicht mehr.
Hm. Ne?
Und das ist halt das, was die Leute nicht sehen, weil die sehen ja natürlich, dass wir sie haben wollen und sehen auch oft dann Fotos von Sachen, die gerade frisch den Laden verlassen haben. Und dann sehen Sachen auch immer super toll aus.
Hm.
Aber eine richtige Referenz hast du eigentlich erst dann, wenn du weißt, so ein Tattoo ist mal so 10 Jahre alt, dass du siehst, wie es abgeheilt ist und dann sind die Effekte auch gar nicht mehr so cool. Na, also diesen klassischen Muskelarm, wo so Haut aufgerissen wo die Muskeln, weißt du, wo du dann denkst, boah, krass, das sieht ja echt aus. So, und wenn diese Illusion nicht mehr funktioniert, weil es einfach billig aussieht, ne, weil dieser ganze Kontrast weggeht, dann fällst du auf den Arm nicht mehr rein. Ne, und dann bist du als Betrachter, denkst du, das sieht ja witzig aus. Aber da hat ja keiner was von. Und da ist halt eben auch, da liegt es halt eben auch am Tätowierer und an einer guten Beratung zu sagen, wenn du das haben willst, dann müssen wir es entweder in dem Wege machen, so dass es halt dann gut aussieht. Und du kannst den Leuten das ja auch gut beibringen oder gut erklären. Oder halt eben, wenn die dann nicht davon abrücken wollen, zu sagen, ich mach dir das nicht.
Mhm.
Ja, und,
genau. Oder so politische Dinge, aber die kommen die überhaupt gar nicht zu dir?
Nee, aber ich würde es ablehnen. Also ich würde natürlich kein Hakenkreuz tätowieren.
Ja.
Also andere politische Statements hatte ich auch nicht gehabt. Aber was das angeht, musste ich bisher noch nichts ablegen.
Ich hatte nur vom anderen Tätowierer das schon fast wieder ganz lustig. Der hat irgendwie so eine rechte Parole abgelehnt und dann hat er eine negative Bewertung auf Google bekommen.
Okay.
Das war auch schon wieder schön.
Na gut, das ist...
Schön schwarz in die Zähne, der hat mir kein Hitler drauf tätowiert. Ach so, ja, ein Stern. Schade. Was? Ganz gut, ja, kann ja auch ein Stern auf Google mit Würde tragen. Das ist
das stimmt. Aber da habe ich, glaube ich, schon einen ganz guten Standort, dass mir das nicht passiert.
So. Ja, wahrscheinlich. Was hat denn eigentlich dein ganzes Umfeld dazu gesagt, als du sagst, du wirst jetzt Tätowierer?
Also generell hatten meine Eltern damals schon, als ich gesagt habe, ich hätte gerne ein Tattoo, da musste ich ja, mein erstes war ja mit 17, da musste ich noch um Erlaubnis fragen. Und ich brauchte auch eine Unterschrift. So, und meine Mutter hat gesagt, kannst du machen, wenn du 18 bist, was ja auch dann okay wäre, aus der heutigen Sicht mit zwei Kindern. Und bei meinem Vater wusste ich ganz genau, okay, wenn du jetzt lange genug bearbeitest, dann kriegst du die Unterschrift. Aber interessant fand ich da, dass keiner gefragt hat, wo es hinkommt und was überhaupt. Und ich bin morgens wach geworden und an den Frühstückstisch marschiert und da hatte ich ja so einen riesen Flicken auf dem Unterarm. So mitten drauf und groß. Und alle nur so, ja, okay. Und meiner Mutter hast du ganz kurz angemerkt, so, die wusste jetzt nicht, in welche Richtung geht das jetzt alles. Mhm. Also nicht politisch, aber wo entwickelt der Junge sich jetzt hin? Mhm. Und die hat auch dann relativ schnell gemerkt, dass mich das als Person nicht verändert. Beziehungsweise nur der Charakter bleibt gleich, wird jetzt nicht irgendwie komisch deshalb oder gefährlich oder kriminell. Mhm. Ja, und von da an war das für die cool. Und ich glaube, die waren auch relativ früh schon stolz drauf, dass ich das so für mich entdeckt habe und das auch so gut geklappt hat. So, und da bin ich auch dankbar für, dass die mich da eher mal unterstützt haben, als mir das versucht haben auszureden. Klar, die ältere Generation, meine Oma oder so, die haben das nicht verstanden. Na, für die war Tätowieren aber auch eben nichts. Für die waren das wirklich so die kriminellen Dinge. Alle Knastleute hatten Tattoos. Oder die man nicht aufgepasst haben und eingepenselt irgendwo. Ja, aber ja, also war meine erste Begegnung auch mit Tattoo. Ne? Also ich bin ja mit einem Kumpel damals, mit Bandkollegen in den Tattoo-Laden rein. Und das war halt ein richtiger Biker-Schuppen. Ja, so. Das war halt auch jetzt im Rückblick total geil. So, da hing an der Wand auch so ein Bilderrahmen mit einer Schweineschwarte wahrscheinlich so gegerbt. So. Und da war ein Tattoo drauf und da stand dann drauf, so das Tattoo bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Das fand ich natürlich ganz geil. Das macht erstmal Eindruck, so mit ich glaube damals 16. Das fand ich richtig gut. Ja, so Tattoo-Läden findest du heute, glaube ich, gar nicht mehr. Oder selten. So.
Ja.
Ja. Das war ganz cool. Aber was war jetzt eigentlich die Frage? Jetzt bin ich komplett abgekommen. Aber das Umfeld, wie das Umfeld reagiert?
Ja, genau.
Die haben mich natürlich alle bemalen lassen. Ne? Also meine Geschwister, ich habe also meine ganze Familie tätowiert.
Echt?
Ja, alle tragen was. Ha. Was so ein bisschen schwierig ist, weil wenn du sowas machst und du, ja, es war natürlich an den Anfängen, aber du wirst ja immer damit konfrontiert, wo du mal gestanden bist. So, ne? Und selbst meine Frau, die begegne ich ja nur recht häufig, wenn ich dann die Sachen sehe und denke so, ah, die sind jetzt über 10 Jahre alt, die Tattoos, und heute würdest du das alles anders machen. Und das ist halt so, du musst dir ständig so deine Kunst angucken. Ne? Und das, weiß nicht, da geht es wahrscheinlich vielen so, aber wenn du deine eigene Arbeit siehst, du hinterfragst sie immer kritisch. Und am Anfang malst du was, ein Bild, also auch wenn es jetzt nur ein Painting ist, so, du findest das total toll, und du würdest das, glaube ich, auch nicht hergeben. Und irgendwann bist du bereit, dich davon zu trennen. Und irgendwann willst du dann nicht nur noch verschenken, weil du denkst, oh Gott, warum war ich denn da damals so happy drüber? Das sieht einfach nur kacke aus. Und bei Tätowierung ist das so, und wenn du natürlich in der Familie und im Umfeld sind, Leute, die du oft siehst, dann denkt man oft so, ah.
Das ist eigentlich auch ganz beruhigend, dass man sich als Künstler dann doch merklich weiterentwickelt.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, den man noch braucht, ne? Dass man immer sieht, es geht weiter. Ich glaube, schlimm wäre es andersrum, wenn du siehst, oh, das war viel damals auch viel besser als heute. Dann, glaube ich, müsste man was anderes machen.
Ja, ich habe tatsächlich die Tage an meine Eltern mir noch einen alten Text von mir, irgendwie eine Einladungskarte gezeigt, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe. Mhm. Wo ich dann dachte, oh Gott. Also das ist dann irgendwie der Vorteil, wenn man das, ja. die guckt halt keiner mehr an, die war halt zufällig aufgehoben. Aber ja. Wenn ich dann denke, in der, wenn ich jetzt meine handwerkliche Qualität vor 20 Jahren immer noch irgendwo auf einem Arm sehe, das,
ja, das ist schon schwierig.
Das ist hart.
Ja, aber wie du schon sagst, man sieht halt auch Entwicklung. Ne?
Also ja,
da
klar.
Kann man, aber ich erinnere mich halt dann auch so, wie stolz ich dann im Moment war und dachte so, wow, also wenn du so ein Tattoo gemacht hast, wo du einfach dann wusstest, alle sind happy, also du selber, du hast es durchgezogen, du hast es gemacht, der Träger ist happy und du weißt ja auch einfach, der Träger läuft jetzt ein Leben lang damit rum.
Ja.
Ne? Sei denn, er verliert irgendeinen Körperteil.
Gut.
Aber das ist einfach so, zum einen dieses Vertrauen zu bekommen von dem Kunden, ist halt schon großartig, aber in dem Moment fährst du nach Hause und du bist einfach der King. So, und wenn du das halt dann irgendwann vergleichst, 10 Jahre später, denkst du, worüber war ich denn damals da so happy, ne? Also was war da los? So, das ist schon komisch halt, ne?
Hast du, wenn du jetzt den Klempnerjob und den Tätowiererjob nimmst, benutzt du eigentlich irgendwas aus den Erfahrungen aus von früher in deinem aktuellen Job?
Ja, schwierig. Also klar, die Parallelen, weil die Schnittmenge ist da ja ganz klein. Was, glaube ich, was beide Jobs vereint, ist einfach so die Arbeit mit Menschen. Also ich meine, ich bin ja nie alleine. Ich kann meine Arbeit nicht alleine machen. Also ich kann ja keinen tätowieren, der nicht da ist. So. Und ich kann auch niemanden irgendwas reparieren oder einbauen, der auch nicht da ist. Also das heißt, ich musste immer mit Leuten zusammen oder du arbeitest immer mit jemandem oder für jemanden. Das ist halt was mir immer schon Spaß gemacht hat. Ich glaube, das musst du auch in dem Job, weil du bist so ein bisschen dieser Tanzbereich, wo du dann bist wie ein Friseur. Ne? Die Leute haben auch immer schnell das Gefühl, man kennt sich gut, öffnen sich total. Und das ist ja auch eine sehr intime Sache auch. Ne? Da hat jemand Schmerzen und man kennt sich nicht und du musst dann auch vielleicht vor jemandem eingestehen, du hast gerade Schmerzen. Ne? Und wie gesagt, es gibt ja diese persönliche Distanz, wo man sich gut fühlt, wenn der andere auf Abstand ist. Mhm. Und du lässt ja auch nicht jeden in deinen Kreis rein. Mhm. Und wenn du halt, ich sag mal, jetzt Haare schneidest wahrscheinlich, aber beim Tätowieren bist du ja immer da drin. Und das ist halt ganz spannend, man eben die Leute dann nochmal ganz anders kennenlernt. Also es ist immer so, deswegen, ich habe jetzt zuletzt auch es gibt auch ein paar Tattoo-Podcasts, so, wo ich auch von Tätowierern, Tätowierern Interviews gehört habe mit Tätowierern, wo alle quasi beim selben Punkt landen. Es gibt einfach kein Wort dafür. Was ist das mein Gegenüber? Ist es ein Kunde? Ist es ja nicht. Ist es ein Freund? Ist es auch zu wenig? Also es ist irgendwas dazwischen. Und es ist halt einfach, ist was Besonderes. Ne? Also manchmal ist es halt dann eher so, dass die Leute dich dann vielleicht auf den Geburtstag einladen und denkst so, ja, das geht eigentlich schon zu weit. Ne? Aber wie gesagt, so ganz dieses Abkassieren wie im Einzelhandel ist es auch nicht. Das ist was dazwischen. So. Aber das ist schön. Also das macht halt Spaß. Weil man halt eben über die ganze Zeit super viele tolle Leute kennenlernt. Und ich habe halt auch das Glück, dass ich so viele Stammkunden habe, dass eigentlich fast immer selten jemand Neues reinkommt. Ich bin immer froh, wenn jemand dazukommt, dann haben wir wieder neue Charaktere am Start. Aber es sind schon immer wieder dieselben Leute. Und die mir auch lieb. Ja, die mir auch lieb. Ja, genau. Es ist sicher auch so, dass man da merkt, man macht doch vieles richtig vielleicht. So, und die sind viele, viele Leute sind mir lieb geworden dabei. Also es ist Wahnsinn auch immer, wenn ich denke, wie viele das dann sind, weil da immer wieder irgendjemand kommt und ich denke, irgendwann müssen die mal alle fertig sein, aber dann kommt doch wieder der eine an, wo du sagst, der war jetzt anderthalb Jahre nicht da, aber klar, dich gibt's ja auch noch. So.
Aber krass, dass überhaupt anderthalb Jahre, ich hätte das jetzt persönlich als nicht tätowiert, würde ich jetzt sagen, das ist ja ganz schön wenig Zeit. Hätte ich jetzt gedacht.
Ja, dazwischen meinst du jetzt?
Ja. Also wenn ich mir jetzt alle anderthalb Jahre ein Tattoo holen würde, das wäre ja schon...
Und manche bin ich auch ganz erstaunt, die kommen dann so oft, also so monatlich so, dann denke ich so, okay, krass. Aber wenn ich dann angucke, was wir alles getan haben auch schon, wie viel Zeit das war, was wir zusammen verbracht haben.
Weil irgendwann ist der Körper ja auch voll.
Genau, das auch. Ne? Gut, dann muss man sich was anderes ausdenken. Wahrscheinlich ist man bis dahin ja so gut befreundet, dass man sich so auf ein Bier trifft.
Das ist ja noch... Gut, da kann man doch mal auf den Geburtstag. Ja, genau. Wie ist denn dieser Schritt, dass du jetzt also den eigenen Laden und dann, ihr seid ja da jetzt, ich glaube, zu dritt oder zu viert, ne?
Was war das? Ja, genau, also mit wir sind wir jetzt gerade vier.
Genau, und wie verändert sich das, also wenn ihr jetzt so ein ganzes Studio mit verschiedenen Leuten habt, also wie ist das?
Das ist auch wundervoll, weil du halt einen ganz tollen Austausch hast. Ja, du bist halt nicht allein da und werkelst vor dich hin, also bist ja eh nie allein, weil du mit dem Kunden dabei bist. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du Arbeitskollegen hast, mit denen du dich auch kreativ austauschen kannst. Ne? Man kommt ja doch schon mal in die eine oder andere Problemzone, wo du denkst, oh, irgendwie funktioniert das von der Perspektive her nicht, weil man schon einen Anspruch hat, was Tolles zu machen. Mhm. Und dann ist meistens so ein nüchterner Blick vom Kollegen, der sagt so, ich glaube, ich würde das ein bisschen drehen oder das ein bisschen kleiner machen. Oder habt ihr mal überlegt, das vielleicht auf die andere Seite zu setzen? Ja, das ist halt schon ganz cool, wenn du das hast. Also das schätze ich auch, mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Das ist ja auch ein Nachteil beim Freelancen. Das glaube ich ja auch. Also das, wenn man nur in seinem eigenen Brei, da ist die Lernkurve immer so ein bisschen unbefriedigend.
Ja, und man ist halt auch, man hat ja trotzdem nicht dieses, man hat so eine Competition laufen, die okay ist. Ne? Also du willst nicht unbedingt besser sein als die anderen, man will halt zusammen gut sein.
Ja.
Aber man ist schon stolz, wenn alle da stehen und sagen, boah, das ist aber geil geworden. Ne? Also das ist natürlich schon schön, ne? Und dafür braucht man, also ist auch so ein bisschen gutes Feedback abholen. Na, aber auch halt eben auch ein bisschen Sicherheit zu wissen, ich muss da jetzt nicht alleine durch, ne? Wenn irgendeine schwierige Entscheidung ist, wo du sagst, irgendwas fehlt da, muss irgendwas anders. Und du kannst wirklich jemanden fragen, auf dessen Meinung du auch Wert legst. Und du sagen kannst so, ja klar, Es hilft tatsächlich. Also da nimmt sich von uns auch keiner was, den anderen irgendwie zu fragen und zu bitten oder den Austausch zu suchen. Ja, das ist echt gut. Also man arbeitet halt nicht gegeneinander oder jeder will da irgendwie der Beste sein, das ist totaler Quatsch. Oder keiner verrät dem anderen was, sondern es ist eher so eine Community. Das ist halt super.
Das wäre jetzt auch komisch. So.
Ja, ja. Aber ist ja, ja gut, aber wenn du sagst, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tattoo-Laden vorstellst, wo die Tür aufgeht und der Kunde kommt rein und alle auf einen, ne, ja, weil keiner was zu tun hat. So, oder wenn dann jeder denkt, so, ach, jetzt hat er mir den weggeschnappt, weil ich mal kurz einen Kaffee trinken war. Ne? Jetzt hat der den Kunden sich eingetragen. Eine Zeit lang war das so, wo du, also in der Zeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, da war es eigentlich üblich, dass die Leute in den Laden reingegangen sind und nicht nach dir gefragt haben und gesagt haben, ich will auch von dir tätowiert werden, sondern die haben gesagt so, ich hätte gerne ein Tattoo, ja, haben die eine Mappe durchgeblättert und haben dann gesagt, ja, das hätte ich gerne. Und denen war das ganz egal, wer da arbeitet und wer es macht. Mhm. Also die haben jetzt nicht gesagt so, kann ich von dir mal arbeiten sehen oder so, sondern die wussten, okay, der tätowiert ja offensichtlich hier, dann kann der das wohl auch. Ne? Und dann war es natürlich so, wenn du dann mal gesehen hast, so dein Kollege, der hat irgendwie so 2-3 Wochen Termine drinstehen und du hast so eins. Na, da kommt schon Neid auf. Oder da gäbe es halt eben diesen Stunk. Ne? Und ja, das hat sich halt auch krass klar verändert. Also wir sind quasi, arbeitet jeder für sich selbstständig sowieso, aber jeder besorgt sich auch seine eigenen Termine. So, und die Leute, die reinkommen, die wissen, wen sie suchen. Ne? Die fragen explizit nach dem und dem. Und die buchen dich auch dann.
Ja.
Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Wenn Leute mich aufsuchen, weil sie von mir was wollen, anstatt wenn ich die Leute, die reinkommen, erstmal überzeugen muss, dass ich der Richtige bin. Mhm. Oder wie gesagt, es gibt das mit Sicherheit auch in anderen Läden, wo man halt einfach weiß, so, okay, der hat mir jetzt den Kunden weggeschnappt.
Ja.
Aber wie gesagt, dafür habe ich auch meine Stammkunden. Und
aber wie lange machst du das jetzt zum Thema Stammkunden?
Dann fast 20, also ich bin 2006 oder? Nach Hamburg gezogen, also 13 Jahre, ja, ein bisschen mehr. Das sind wirklich noch Leute, die von Tag 1 noch da sind. So.
Ja.
Und das sind, ja, wenn man das dann hochrechnet, einfach so, da, wie gesagt, es kamen immer wieder neue Leute dazu. Aber da gibt es immer wieder einen, den ich dann vielleicht schon mal 7 Jahre nicht sehe. Ich war jetzt gerade gestern, am Samstag auf dem Geburtstag von einem Freund von mir. Und da habe ich auch einen Kunden wieder getroffen. Wir haben es 7 Jahre nicht mehr gesehen. So. Ja, mit der dann einfach mal im Laden stehen würde, sagen, ich zähle ihn jetzt auch mal als Kunden. Den habe ich relativ viel tätowiert auch. Und manchmal hast du Leute, die längere Zeit von der Bildfläche verschwinden. Mhm. Ja, aber es sind trotzdem treue Leute irgendwie. Wobei das für mich vollkommen okay wäre, wenn die auf einmal ankommen und haben den ganzen Arm von jemand anders. Weil ich meine, dafür ist einfach das Thema Tattoo viel zu schön und es gibt viel zu viele tolle Leute, die tolle Sachen machen, als dass ich das jetzt für mich beanspruche.
Ja.
Das auf keinen Fall. Aber genau deshalb ist es halt auch wiederum schön zu sehen, wie die Leute sich da für mich entscheiden, obwohl es zu viele Alternativen gibt.
Hast du noch eine Anekdote, die du noch raushauen willst?
Also es gab so viele schöne Momente am Tätowieren. Ne, wo du einfach merkst, du, also wenn der Kunde nachher da steht und dich umarmt, weil das einfach so überwältigend schön ist.
Oh. Ne,
also tatsächlich so, dass die schönere Bezahlung ist, wenn der Kunde dann wirklich dann das Gefühl hat, der muss sich jetzt einfach mal annehmen, weil man da gemeinsam durchgekommen ist. Ne, also dass du weißt, die haben halt immer eine Idee davon, wie das aussehen soll. Und ich habe eine Idee davon, wie es aussehen soll. Und wir treffen uns in der Mitte und es sieht irgendwie ganz, ganz anders aus, als wir beide dachten.
Ja.
Aber alle sind happy. Und dann merkst du richtig, wie so eine Last, also so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Es ist so ein bisschen so eine positive Last, die dann abfällt, wo die einfach nur sagen, boah, ist das schön, happy. Und dann hörst du, also das Schönste ist auch, wenn die Leute dann sagen, so viel schöner, als ich dachte oder als ich mir vorgestellt habe. So, und das ist dann, da weiß ich, ich habe einen guten Job gemacht. So, ne? Und dafür gehe ich auch dahin. Also das ist dann tatsächlich so das, wo ich sage, dafür wollte ich das machen. Ne? Und ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Zeichnung mache und ich hänge die da hin und dann kauft die irgendjemand, dann war es das. Sondern es ist halt eben dieser Prozess, dieses Entstehen. Und auch eben, du lernst denjenigen kennen, den du dein Gegenüber. Und du, da habe ich auch schon, wo du sagst, ob ich was abgelehnt habe, ich habe mit den Leuten dann eher Sachen erarbeitet. Und habe dann auch gedacht, so, ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut reinpasst. Und dann haben die gesagt, ja, habe ich gar nicht dran gedacht, aber es ist cool. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es passt hinterher immer genau zum Träger.
Mhm.
Ja, also ich, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, so jemand so einen Horror-Sleeve hätte und der aber gar nicht nach Horror aussieht, oder beziehungsweise, also ich glaube, es ist ganz gut, dass es ganz gut passt, dass die Leute immer, dass es immer authentisch wirkt am Körper. Also, dass der Träger das auch gut ab kann. Oder dass er das glaube ich, so das Ding ist, was er gebraucht hat.
Mhm.
So, das unterstelle ich mir jetzt einfach mal.
Aber pro Aushalten, gab es eigentlich mal einen, der das wirklich von den Schmerzen her abgebrochen hat?
Ja, aber das ist eine ganz witzige Geschichte. Da gab es damals, das war auch noch in den Anfängen, da hatte jemand bei meinem Kollegen tatsächlich schon so ein kleines schwarzes Tribal, so ein schwarzes Muster aufs Unterschenkel haben wollen.
Ja.
Und er fragte dann so, und es war dann so, ich war schon am Tätowieren und war so ganz aufgeregt und fragte, ja, tut das denn weh? Und ich so, ja, Bein, ist ja weit genug weg und so, und das hältst du schon aus. Und die Linien sind vielleicht ein bisschen unangenehm, aber bisher haben alle das ausgehalten und so. Und ja, dann macht er natürlich so einen Strich, noch einen Strich, den dritten Strich, und dann meint er so, er hält das nicht aus, kann nicht mehr. So. Keine Ahnung, also wenn du uns zuhörst, ich würde gerne mal wissen, ob du das irgendwann mal fertig gemacht hast. Oder ob da heute so drei Striche drauf sind. Das ist echt. Also der hat das dann einfach echt abgebrochen. So, und ich meine, das ist ja nicht so, dass so, das geht ja nicht weg. So, ja, das heißt, der hat jetzt irgendwie so drei Striche. So.
Ja, das Entfernen tut noch mehr weh, ne?
Ja, das stelle ich mir noch unangenehmer vor, auf jeden Fall. Es gab natürlich auch schon so, bei uns im Laden damals hatten, da haben wir so einen Gasttätowierer und da hat jemand so Unbreakable auf dem Bauch tätowiert. Und der musste dann auch in der Hälfte aufhören, weil es nicht mehr ging.
Ausgerechnet bei dem Wort, ja. Aber sehr, sehr gut.
Genau. Weil mein Kollege, dem habe ich so Never Give Up auf die Rippen gemacht. Ne? Und dann war auch so, ich swear, du kannst jetzt nicht aufhören. Ne? Das ist halt, musst du jetzt durch. Ne? So, ja.
Es gibt doch auch so eine Betäubungscreme,
theoretisch. Gibt's auch, ja. Aber dann musst du meistens, also die musst du vorher anbringen und eine Stunde einwirken lassen, dass du wirklich die Haut oberflächlich betäubst. Und dann hast du auch eine gewisse Zeit, die es hält. So, und da kann man schlecht nachlegen. So, da wurden halt auch immer ständig irgendwelche, da ist man auch auf der Gralssuche, da irgendwie Sachen zu entwickeln, die du währenddessen benutzen kannst. Das Problem ist halt nur, wenn du in der offenen Haut arbeitest, dann ja, gelangt sowas halt auch in die Blutbahn. Und wenn du so Lidocain zum Beispiel in die Blutbahn bekommst, dann kannst du diesen anaphylaktischen Schock erleiden. Und da muss man halt dann, das ist immer so ein Ding, ne? Wir sind ja alle keine Mediziner und dann stehst du dann da und dann, da muss man echt aufpassen.
Das klingt danach.
Ja, toll.
Wenn du, wenn du jetzt nochmal überlegst, da sind, ich sag jetzt mal, Leute aus der Ausbildung oder aus der Schule und die überlegen jetzt, die sind in ihrem Job nicht so glücklich. Und ahnen, aber sind in einem anderen Beruf glücklicher. Mhm. Was würdest du denen raten oder mitgeben, so von deiner gesamten Erfahrung, so von Anfang bis Ende?
Ja, dass man auf jeden Fall mutig sein soll, wenn man merkt, dass man für irgendwas Leidenschaft hat oder dass da so ein Feuer brennt. Also bei mir war es halt so, dass Tätowieren war so mein Thema und ich wusste ganz genau, dass das was, was mich mega interessiert. Und da hätte ich auch vieles für in Kauf genommen, dass man einfach sagt, so, ist egal, was lukrativ ist, aber es fesselt mich. Da brennt halt was. Ne? Wenn man spürt, dass man sowas hat, dann sollte man da auf jeden Fall nachgehen. Weil ich denke halt so, Sachen mit Leidenschaft, so, dann ist man auch bereit zu leiden, um was zu schaffen. So, ne? Das ist einfach, man hält das dann, glaube ich, besser aus, wenn man wirklich sagt, so, das ist mein Ding. So, und dann, wenn man das für sich gespürt hat, dass man da was gefunden hat. Ne? Ich sag, wenn man jung ist, oder heute kann ich sagen, so, in jungen Jahren, es ist okay, wenn man seine Interessen verändert oder man sagt so, okay, ich will heute was ganz anderes als damals. Mhm. Na, und man sollte dem schon nachgeben, finde ich. Und auch dann investieren. Na, also Gas geben. Ich weiß, dass ich meiner Oma damals mal gesagt habe, so, ich will nie in einem Laden stehen. Na, also wie gesagt, ich will arbeiten und so. Und da haben wir so ein Gespräch und dann, mein Bruder hat was Kaufmännisches gelernt. Da habe ich mir gesagt, nee, ich muss rausfahren, ich muss arbeiten mit den Händen, ich will nie immer am selben Standort sein, ich will nicht im Laden stehen. Ja. Heute stehe ich im Laden. Ne? Aber ich habe halt einfach auch eine andere Art von Arbeit. Ne? Das ist einfach, es fühlt sich auch nicht an, wir arbeiten. Ich glaube, das muss meine Frau auch lange Zeit irgendwie, na, der habe ich immer gesagt, du musst wissen, das ist Arbeit. aber ich glaube, es kommt natürlich so für Außenstehende, so, der macht ja was ganz Tolles, der macht ja sein Hobby zum Beruf. Ne? Und,
naja, idealerweise verdient man Geld. Ne?
Genau.
Das ist ja ein wichtiger Indikator.
Ja, klar, im Endeffekt muss da schon was bei rumkommen, ne? Aber ich finde so diese emotionale Bezahlung,
klar,
die ist halt wesentlich mehr wert und wichtiger. Ja. So. Klar, ich meine, so von nichts kannst du auch nicht leben. Ne? Aber wenn du, ich glaube, man sollte tatsächlich, man merkt, man geht einem Job vielleicht nach und man sagt so, der ist vielleicht nicht lukrativer als der andere, aber man ist erfüllter im Leben, ne? Dann sollte man das tun. So, jetzt mein Eingehen haben wir uns unterhalten und da ist, ich sag, der Lehrer, der sagt, der kann nicht mehr lehren, weil er einfach leer ist. Mhm. So, dass dem ich ja geraten habe, dir zuzuhören oder deinen Gästen, dass ich für den auch hoffe, dass er einfach den Absprung schafft und sagt so, ich bin zwar total wahnsinnig, dass ich diesen Status da aufgebe, diesen Beamtenstatus, aber mir geht's viel besser.
Und sehr gut.
Darum geht's, ne? Dafür ist man ja da auf dem Erdball, dass es einem gut geht.
Ganz tolles Schlusswort. Großartig. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, bitte. Dass du da warst.
Ja, schön. Dankeschön.
Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.